wenn man schneller als Zweiter ist, skaliert man schneller, weil man die Learnings vom Wettbewerber mitnehmen kann. Aber bei uns war es anders, wir haben das als erstes erkannt. Diese Marktnische, das hat funktioniert und es hat relativ lange kein anderer verstanden. Du musst immer das Organisationsmodell bauen als Gründer oder Geschäftsführer, das zur Firma im richtigen Moment passt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es in 12 Monaten anders ist.
Ich bin Stefan Luther und habe heute eine neue Folge meines Podcasts Different. Zu Gast habe ich heute Jonas, Gründer und Co-CEO von Applike und vielen anderen Unternehmen. Dazu wird er auch uns gleich nochmal mehr erzählen. Ich freue mich sehr. Es geht heute um Apps, es geht um Kundenzentrierung, es geht um Daten, es geht um Organisationsmodelle. Und das wird im Endeffekt, glaube ich, eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Ich freue mich da sehr drauf. Herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du dabei bist.
Hi Stefan, schön hier zu sein, noch vor Weihnachten. Ich freue mich aufs Gespräch.
Super. Wir haben vor kurzem gesprochen und dabei festgestellt, dass es schon 9 Jahre her ist, dass wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Damals im Kiebitzhof, quasi in so einem Hinterhofbüro zwischen in Hamburg Landwehr und
Hamburger Straße, im tiefen Hamburger Osten.
Ja, auf jeden Fall im tiefen Hamburger Osten. So auch das alte, die alte Wirkungsstätte von Tarek Müller. Da warst du Untermieter mit deinem ersten Startup, das du mit aufgebaut hast, Copay. Vielleicht könntest du einmal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst, aber mach gerne nochmal eine Reise in die Vergangenheit. Was war das denn eigentlich damals? Warum machst du das heute nicht mehr? Und was machst du heute eigentlich?
Ja, das war eine wilde Zeit damals und es, der Spruch, man sieht sich zweimal im Leben, Stefan, jetzt an unserem Beispiel, hat sich auch hier wieder bewahrheitet. Damals war ich gerade 20 und habe zusammen mit Christoph und Carlo Copay gegründet. Wir haben uns auf einer Startup-Competition kennengelernt. Unsere Geschäftsidee damals war, Online-Shop-Gutscheine zu verteilen am Point of Sale, also in Coffeeshops oder in Cinemax-Kinos oder im Telekom-Store. Also es gab so verschiedene Ideen.
Mit richtig der physisch? Idee. Also so ausgedruckte oder so Karten, wie man die kennt, so von Amazon
und Co.? Genau, das war so die Groupon-Zeit und Daily-Deal-Zeit, in der diese Modelle sehr groß waren. Und wir haben damals gedacht, also ich meine, wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung, ja, aber die Grundidee war, am Point of Sale sind doch sehr kaufkräftige Kunden, die vielleicht damals E-Commerce und Online-Shopping für sich so noch nicht entdeckt haben. Wenn man jemanden, der für 5 € Latte Macchiato kauft, daneben einen Zalando-Gutschein in die Hand gibt oder einen Bauer- oder Otto-Gutschein oder was auch immer, könnte das gute Conversions treiben. Und auf dem Whiteboard war das ein tolles Geschäftsmodell, weil der Coffeeshop hat uns pro Gutscheinkarte tatsächlich bezahlt, weil die haben das als Upselling-Hebel genutzt, weil Leute wollten damit ihr Durchschnittsbon steigern von vielleicht sonst 3 € auf 5. Und gesagt, du kriegst den Gutschein nur, wenn du was für 5 € kaufst. Und die Online-Shops haben uns bei Einlösungen über unsere Plattform eine Commission gezahlt. In der Regel sogar Lifetime prozentual. Nice. Auf den Order Value. Also eigentlich haben uns die Coffeeshops haben uns dafür bezahlt, dass sie unsere Werbung verteilen. Der Online-Shop hat wie im Affiliate-Marketing halt ganz normal einen Rev-Share gezahlt. Und das war erstmal an sich eine gute Idee. Wir haben dann einen großen Deal gemacht mit einer Coffeeshop-Kette in Deutschland und haben damit unsere ganze Seed-Finanzierung gemacht, fast 100.000 € durch einen Vertrag. Und das war damals für uns total toll, weil alle Startups um uns rum haben eben versucht, Funding zu finden und zu suchen. Und wir haben das aus dem Geschäft selbst finanziert. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, das war halt ein hartes Offline-Geschäft am Point of Sale. Und es ging darum, unser Kern-Challenge war, dass Mitarbeiter in den Läden verstehen, wann sie diese Gutscheine rausgeben. Und wir haben das massiv unterschätzt, diesen Point of Sale zu coachen und zu sagen, da steht eine Tafel und da steht drauf, ab 5 € gibt es heute einen Gutschein, dass die Leute, die Mitarbeiter, das den Kunden auch erklären. Und das hat einfach nicht geklappt. Also sobald wir nicht im Store standen, haben die entweder gar keine Karten verteilt oder haben einfach 50 Karten rausgegeben. Dann war die Zentrale sauer, weil das Kosten produziert hat ohne Mehrwert. Also Hauptlearning damals war, das war im Kern ein Offline-Geschäft, um Pappkarten offline zu verteilen mit einer ganz netten Plattform in der Mitte zum Code einlösen. Aber im Kern war das ein Offline-Geschäft. Und das war in der Skalierung sehr, sehr schwierig. Also hätten wir das größer machen wollen, hätten wir wahrscheinlich Promoter in die Stores stellen müssen, hätten die Zentralen unter Knebelverträge nehmen müssen, dass sie den Leuten wirklich ein richtiges Briefing geben. Und wir waren damals ein gebootstrapptes Startup mit 3,5 Leuten. Das hat einfach so nicht geklappt. Und wir haben das nach einem Jahr, so schön der Anfangsdeal war und die eigene Seed-Finanzierung, wir haben dann nach einem Jahr aber gemerkt, das klappt so nicht, da kommen keine richtigen neuen Umsätze dazu, die Kosten würden stärker steigen als die Umsätze und haben das Geschäft eingestellt.
War das eine Idee, die ihr euch irgendwo abgeschaut habt in einem anderen Land oder in einer anderen Region oder seid ihr auf die Idee gekommen?
Ich habe mein duales Studium gemacht bei der Otto-Gruppe und war in meinem letzten halben Jahr dort in China, in der Einkaufsabteilung, Staubsauger eingekauft und Waschmaschinen und also sinnvolles Zeug. Und saß da in der Mittagspause im Coffeeshop in Shanghai bei Costa Coffee. Und auch in China, wo ja alles selbst in Shanghai recht günstig ist im Vergleich zu hier, haben die Leute 4,50 €, also Euro, für einen Latte gezahlt. Und da saß ich in der Pause und ich habe immer schon so ein Ideenbuch geführt, wie, glaube ich, viele Menschen, die mal eine Firma gründen wollen. Und da wirklich unqualifiziert meine Ideen eingetragen. Und da habe ich einfach nur eingetragen, diese Menschen, die dort 4,50 € ausgeben für eine Latte, die will ich zu Zalando bringen. Das war die Idee und das war keine Copycat. Ich meine, es gibt natürlich in 1000 verschiedenen Spielformen, gibt es Gutscheingeschäftsmodelle, aber so in der Form war das neu.
Ja, cool. Hast du heute das oder in den letzten 9 Jahren das nochmal irgendwo gesehen oder ist das eigentlich eine Idee gewesen, die nirgendwo so richtig Durchbruch?
Ja, es gibt ja so in verschiedenen Formen Paketbeilegergeschäfte, die ein bisschen ähnlich sind, ne? Dass dann Popkarten im Paket drin liegen. Ich kriege immer noch auch nach Hause von HelloFresh so sehr hochwertige Karten, die fast aussehen wie eine Kreditkarte, zugeschickt, 25 € Gutscheinwert bei mindestens 4 Bestellungen oder was weiß ich. Mhm. Also das Thema ist generell groß, aber ich glaube, jedenfalls die auch das Offline-Element haben, das wirklich auf gute Margen und gute Skalierung zu bringen, ist tricky. Also ich habe das nie so richtig gesehen, dass das zu einem Erfolg geworden ist.
Ja, spannend. Was ist dann nach dem Jahr passiert, nachdem ihr das Geschäftsmodell aufgegeben habt?
Ja, maximal desillusioniert. Natürlich hat man irgendwie große Passion als Founder und hat große Träume und am Ende, ich hatte kein Geld mehr. Das war komplett weg für die Stammeinlage in der GmbH. Wir haben die liquidiert. Ich war privat quasi pleite. Ich musste rein aus Sozialversicherungsgründen zum Arbeitsamt gehen und mich arbeitslos melden. Und ich habe mich gesehen als ein nächster cooler Gründer in Deutschland und stand am Ende vom Arbeitsamt und musste mir von einer Vermittlerin erklären lassen, wie viele Bewerbungen ich jetzt pro Monat zu machen habe. Das ging so diese Phase 6 bis 8 Wochen, da wo ich viel zu Hause war, überlegt habe, wo bewerbe ich mich jetzt, was mache ich? Und damals noch eine Connection zum Kiebitzhof hat mich Alexander Graf angeschrieben, den ich schon aus meiner Otto-Zeit lose kannte, aber auch im Kiebitzhof damals noch, der bei Net Impact ja mit drin war, angesprochen hat. Der hat damals Kumania beraten im E-Commerce und M&A-Bereich und dort hat der M&A-Bereich Leute gesucht, im Grunde genau wie mich, Abi-Führerschein, gescheiterte Startup, so, das war die Anforderung. Um so ein bisschen die Verbindung herzustellen zwischen Gründerteams und dem großen Konzern, die ja vielleicht kulturell doch und vom Denken recht weit auseinander liegen. So. Und da war ich mit Beate, dann meiner zukünftigen Chefin, essen für eine Stunde mittags und habe in diesem Mittagessen mit ihr dann besprochen. Wir haben es gut verstanden und dann meinte ich, wir können jetzt noch einen Bewerbungsprozess machen, aber ich habe ihr vorgeschlagen, umsonst für sie zu arbeiten für 3 Monate und ihr dann gesagt, aber wenn wir danach einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu den und den Konditionen, da hatte sie nicht so viel zu verlieren und dann kurz vor Weihnachten, als es dann soweit war, hat sie sich die E-Mail nochmal durchgelesen und sich dann schon gedacht, warum will jetzt dieser komische Typ, der 20 ist, 21, X oder Y zu verdienen. Aber das war, glaube ich, dann eine schöne Deal-Erfahrung. Sie hat mir nochmal, gerade erst vor 2 Jahren oder so, nochmal bestätigt, damals, wie ich das verhandelt habe, war fast der Hauptgrund, warum sie mich geheiert hat und nicht wegen der Inhalte. So, weil das natürlich auch was ist, was du in der Zusammenarbeit mit Gründern brauchst. Ich habe dann 1 Jahr lang da im M&A-Bereich gearbeitet, mit über 100 Startups gesprochen, Teams, Businesspläne geprüft. Und das hat bei mir zu 2 Dingen geführt. Wenn ich mit tollen Teams und tollen Geschäftsmodellen gesprochen habe, habe ich immer gedacht, würde ich auch gerne machen. Und wenn ich mit Teams gesprochen habe, die völlige Katastrophe waren, hatte ich immer so dieses Gefühl, ich würde ihnen gerne helfen, es besser zu machen. Aber im Kern war das Resultat das gleiche. Ich habe gemerkt, ich werde hier jetzt nicht alt auf der Investorenseite und Analystenseite, sondern ich muss selber was machen. So. Und damals war ich noch in guten Kontakt mit Carlo, meinem einen Co-Founder von Copay. Und wir haben abends in der Bar dann im Grunde unsere nächste Idee ausgeheckt und haben uns überlegt, wie können wir dieses Bertelsmann-Umfeld, also Kuhn und Jaguar zu Bertelsmann, vielleicht nutzen mit einem starken Partner an der Seite, um nochmal was Neues zu machen. Und haben dann damals Kuhn und Jaguar vorgeschlagen, gemeinsam App-Like zu gründen. Und das haben wir dann gemacht. Und die Kernidee von App-Like damals, App-Like ist heute eine Unternehmensgruppe mit verschiedenen Bereichen, aber die Kernidee damals war, ein Payback zu bauen für Mobile-Apps. Ich habe damals einen Bekannten gehabt, der hat wirklich die Firma Payback beraten in Deutschland. Und da habe ich ein bisschen verstanden, wie das funktioniert, welche Daten die sammeln und wie viel Wert das hat, wenn ich weiß, was ein Nutzer nutzt oder kauft für Werbeansprache. Und die Grundidee von App-Like war, wenn wir die App-Nutzung von Geräten mitlesen können, müssten wir doch eigentlich Nutzern relativ gut vorschlagen können, welche anderen Apps zu ihnen passen. Und mit der Grundidee haben wir mit Kuhn und Jaguar damals angefangen.
Mhm. Musstet ihr durch den gleichen Pitch-Prozess laufen wie andere Startups oder hattest du ein paar Vorteile, weil du sozusagen mega nah dran warst?
Ja, also es gab da so eine ersten, so eine Art In-House-Accelerator, so in der Beta-Version, hat so ein bisschen geholfen von der Seite bei der Ideenvalidierung, so wie macht man MVP, wie testet man das schnell, so. Mhm. Aber das war damals einfach ein bisschen Glück. Im M&A-Bereich arbeitest du natürlich recht vorstandsnah, wenn es um Akquisitionen geht. Ich habe damals relativ nah mit dem einzigen Teilvorstand schon zu tun gehabt.
Und
das
Stan,
Stan Sugarman, genau, war damals noch im Lead und seine rechte Hand Arne Wolter, der später dann den Lead übernommen hat, also Digitalverstand war für einige Jahre. Und die haben gesagt, der ist jetzt zwar erst ein Jahr hier und ist ein bisschen jung, aber wir haben den da einen Prototypen hingelegt, damals Karl und ich, eine irgendwie so entwickelte App und gesagt, so, wir glauben, das könnte funktionieren und das macht für Bertelsmann total viel Sinn, weil Apps sind mit Abstand der am stärksten wachsende Medienkanal. Wenn ihr ehrlich seid, habt ihr da kein Asset, was irgendwie relevante Umsätze generieren wird in den nächsten 5 Jahren. Lass uns das doch mal so versuchen. Mhm. Und das fanden die gut.
Ja. Ja, nice. Wann war das zeitlich?
Gute Frage. Müssen wir überlegen. Ich habe studiert 2009 bis 2012, Copay bis 2013, so 2014, 15 müsste das gewesen sein. Ich kann mich gar nicht genau darauf festlegen. Mhm. Da haben wir App-Like angefangen. Ja.
Cool. Aber wart ihr auch Teil dieser Greenhouse-Initiative oder ist die erst danach entstanden?
Ja, das war der Inhouse Accelerator, den Jens Uhlicke damals gemacht hat, der jetzt, glaube ich, bei BCG ist. Jens und ich haben ein Büro geteilt und wir waren so das, man kann sagen, das erste Beta-Projekt, aber es gab noch dieses ganze Setup nicht, kein Raum, sondern es gab halt Jens mit dieser Idee, so müsste man Leuten erklären, wie man Ideen validiert. Und davon haben wir stark profitiert, so im Sinne von Mentoring. Also man kann sich streiten, war das jetzt das, entweder war es das erste Greenhouse-Projekt oder das letzte Nicht-Greenhouse-Projekt. Das war genauso im Übergang.
Ne? Ja. Sehr cool. Wie sieht denn App-Like heute aus?
Genau, also wir haben, was damals die Idee war, das ist heute in der Firma, in unserer Tochterfirma Just Dice gebündelt, dieses Loyalty-Geschäft nennen wir das. Es ist inzwischen der Weltmarktführer für Loyalty-Apps im Bereich Mobile Gaming. Das heißt, wir haben uns da nach einigen Iterationsphasen darauf fokussiert, das Thema für Mobile Games zu betreiben, weil wir gemerkt haben, die App-Nutzung zu belohnen, macht insbesondere für Mobile Games Sinn, weil die einfach sehr viel jeden Tag genutzt werden im Sinne von verbrachter Zeit. Und die Marketingbudgets von Mobile Games für Installation sind auch sehr, sehr massiv mit Abstand, also weit, weit, weit im Abstand Nummer 1 im Mobile Advertising Markt. Und das hat sehr gut geklappt. Nutzer fanden das total toll, dafür belohnt zu werden, dass sie Mobile Games spielen. Unsere Technologie konnte von Smartphones die App-Nutzung mitlesen. Und die Mobile Games fanden den Traffic total gut, weil das sehr, sehr aktive Nutzer waren, die sie auch noch sehr getargetet einkaufen konnten, weil wir zu Candy Crush hingehen konnten und sagen konnten, wir targeten für dich nur Nutzer in den USA, die dein Wettbewerbsspiel gestern gespielt haben. Ja, also sehr, sehr hochwertiges Targeting. Und das Geschäft hat wirklich sehr, sehr stark skaliert. Also stark gegenteilige Erfahrung damals zu Copay, zur Gutscheinfirma. Mhm. Wir haben die App erst so wie die deutschen Bauarbeiter in Deutschland ausgerollt. So macht man das ja, wenn man im Süden von Hamburg in Neugraben aufgewachsen ist. Ja. Sind dann da innerhalb von 6 Monaten von 1 Euro Umsatz im Monat auf 1 Million gewachsen im Monat. Das ging also sehr schnell. Und dann haben halt die ganzen Werbekunden, die bei uns schon Traffic akquiriert haben, uns gefragt, warum seid ihr eigentlich in Deutschland live? USA ist viel größer, Korea ist für Mobile Gaming viel wichtiger als Markt. Und wir haben dann, das war glaube ich dann das Jahr 2016, von Juli bis Dezember jede Woche einen Markt gelauncht. Also wir haben immer übersetzt, die Marketingkanäle angepasst im Sinne von Werbecreatives hochgeladen und diese Loyalty-Apps Schritt für Schritt weltweit groß gemacht. Warum sage ich immer Loyalty-Apps? Das ist nicht nur eine App, die Just Dice heißt, sondern wir betreiben verschiedene Marken, so ungefähr 15 Stück. Das liegt daran, dass wir mit verschiedenen Apps verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ein Candy Crush-Nutzer, eher Casual Games, fühlt sich eher von der einen App angesprochen und jemand, der eher Strategie spielt, vom Branding eher von der anderen. So ein bisschen wie es, wie es im Futterhaus auch für, ich bin Hundebesitzer, habe einen Schnauzer, wie es auch Futter gibt für Schnauzer und für Schäferhunde. Was eigentlich natürlich völliger Quatsch ist, weil in beiden Fleisch drin ist. Aber so haben wir die Marketingpalette auch in diesem Loyalty-Apps-Geschäft ausgerollt.
Wie ist diese Idee oder diese Erkenntnis entstanden? Iterativ, eher aus dem Nutzerfeedback, dass einfach gesehen hat, dass die verschiedenen Segmente sehr, sehr unterschiedlich dann auch die App nutzen?
Ja, wir haben gesehen, am Anfang war das wirklich Performance-Geschäft im Sinne von, wir schaffen über unsere Marketingkanäle, also Google, Facebook, In-App-Video-Werbung, immer mehr Nutzer zu akquirieren für damals unsere allererste App und haben gemerkt, wir verdienen auch immer mehr Geld mit den Nutzern. Also es war ein sehr smart gebautes Arbitrage-Geschäft mit einer hohen Wertschöpfung in der Mitte, dass wir den Nutzer veredeln, weil wir ihn anonym einkaufen, aber dann sehen, wer ist dieser Nutzer eigentlich, um ihn dann getargetet an die Werbekunden weiter zu verkaufen. Haben dann aber irgendwann gemerkt, wir sind pro Land an Wachstumsgrenzen gestoßen. Irgendwann ist der Umsatz pro Land nicht mehr gewachsen, weil wir dieses Geschäft, also wenn ich mit jedem Nutzer 20-30% Marge verdienen will, kann ich halt irgendwann in der User Acquisition Cost nur X bieten und nicht mehr. Und damit ist meine Reichweite begrenzt, die ich bekomme. Mhm. Und wir haben dann gesagt, okay, warum versuchen wir nicht, noch eine zweite App daneben zu bauen? Und die haben wir halt anders aussehen lassen und haben dann gemerkt, wir kriegen wirklich netto Zusatzreichweite dadurch. Das haben wir erst mechanisch betrieben. Die zweite App sah gar nicht viel anders aus als die erste und haben dann gemerkt, wenn wir wirklich ein bisschen mehr im Sinne von Branding denken, wir haben uns dann die größten Gaming-Kategorien weltweit angeguckt und angefangen, unsere Loyalty-Apps immer mehr so zu bauen, dass sie so aussehen wie die größten Gaming-Kategorien und haben gemerkt, das macht pro Zielgruppe deutlich höhere Conversion Rates und wir haben immer mehr Reichweite gekriegt. Und wir machen schon mit 3 Apps so die Hälfte des Umsatzes heute bei Just Dice, aber die anderen 50% sind wirklich über die anderen 12 Apps verteilt. Also das funktioniert so.
Jetzt hattest du es gerade schon Weltmarktführer genannt. Liegt es daran, seid ihr einfach früher dran gewesen, seid ihr schneller? Ist das ein harter Wettbewerb? Prescht ihr voraus? So, weil wenn du schon sagst, USA, Korea und so weiter, an sich der Markt war größer, warum gibt's da dann nicht den Weltmarktführer? Ja. Sondern der gute deutsche Bauarbeiter hat es geschafft.
Ja, weil wenn man solide arbeitet, dann macht man auch Sachen gut, wobei gut, so solide war am Anfang eigentlich nichts, wir waren eher schnell. Ich glaube, bei Copay hatten wir eine neue Idee, die hat nicht geklappt und die Ursprungsidee damals von der Firma Just Dice und der Tochterfirma war auch neu und wir waren die Ersten. Und das klappt ja selten, dass wenn man der Erste ist, dass wirklich ein Geschäft wirklich gut funktioniert. In der Regel, wenn man ein schneller Zweiter ist, skaliert man schneller, weil man die Learnings vom Wettbewerber mitnehmen kann. Aber bei uns war es anders. Wir haben das als Erstes erkannt. Diese Marktnische, es hat funktioniert und es hat relativ lange kein anderer verstanden. Wir waren immer so ein bisschen so die Loyalty Incentive App Jungs so, die haben da so ihr Ding gemacht und ist so die ersten Leute verstanden haben, was läuft da eigentlich so an Umsatz durch. Ja. Mhm. Und dann kamen Copycats genau in diesem Segment Loyalty Apps so 2-3 Jahre später. Die haben es aber nie so richtig geschafft, mit uns dort auf eine Ebene zu kommen. Das liegt einerseits daran, dass wenn du erstmal die Brands im Markt hast, die auch eine gewisse Power haben in den Marketingkanälen, ist es nicht so leicht, da ranzukommen. Auf der Vermarktungsseite haben wir auch sehr viel Ad-Technology gebaut, die dafür sorgt, dass die Ergebnisse gut sind für unsere Werbekunden, dass die Datenverarbeitung zu besserem ROI führt für die Werbekunden. Das ist eher im Digitalgeschäft immer nur ein Vorsprung, keine Markteintrittsbarriere für immer, aber diesen Vorsprung konnten wir einfach immer weiter ausbauen. Und dann haben wir, nachdem wir gesehen haben, wie gut Just Dice funktioniert, wie viel Geld wir da eigentlich verdienen mit jedem Nutzer, haben wir gesagt, okay, lass uns doch das weitermachen, haben dann die zweite Firma gegründet, die Firma Adjo, dessen Ziel es ist, anderen Apps und Mobile Games dabei zu helfen, über Werbung mehr Geld mit ihren Nutzern zu verdienen. Mhm. Und das machen wir über neuartige Werbeformate. Das ist Stand heute vor allem ein Werbeformat, das heißt Playtime. Das ist im Grunde eine White-Label-Lösung von dem, was wir bei Just Dice tun, die wir in externe Apps einbauen. Das heißt, wir haben eine App, zum Beispiel arbeiten wir mit einer der größten Dating-Apps in den USA zusammen. Dort können Nutzer Credits kaufen dafür, dass sie mehr Menschen anschreiben können in dieser App. Und über uns können die Nutzer Spiele installieren und spielen, um sich umsonst Credits dazu zu verdienen. Also es ist im Grunde Just Dice White-Label in andere Apps überführt. Dort arbeiten wir mit wirklich mit rein digitalen App-Modellen zusammen, Games, Dating-Apps, anderen App-Discovery-Apps, aber auch immer mehr mit traditionellen Unternehmen, ohne den Namen nennen zu dürfen, dem zweitgrößten Loyalty-Programm in Deutschland, die das auch in traditionellen Umfeldern nutzen, um mehr, um ihre Reichweite zu monetarisieren mit uns.
Ja, nice. Wie kompliziert stelle ich mir eine App, also so eine Service-Integration in vorhandene Apps vor? Ist das eine technische Hürde oder ist das eigentlich gar nicht so schwierig?
Ja, also das SDK ist irgendwie 70 Kilobyte und mit kleineren, wir haben einen Partner, das sind drei Jungs, die surfen das ganze Jahr auf Bali und betreiben so eine App, in der man sich umsonst Bitcoins erspielen kann. Mhm. Und die haben unsere Lösung unter anderem eingebaut und die haben das in 3 Stunden eingebaut und dann war das fertig. Ja? Also die Hürden sind eher in größeren Organisationen das zu verstehen, dass Mobile Games ein Mainstream-Thema sind und nicht was Nerdiges in der Ecke, sondern 70% der Smartphone-Nutzer spielen zumindest einmal die Woche ein Spiel. Mhm. Und wenn es nur sehr casual ist, aber dass die merken, es ist ein Mainstream-Thema und das begreifen und dann Vertragsprozesse, wo wird das in die App eingebaut? Mache ich dadurch weniger Umsatz mit meinen E-Commerce-Partnern, weil ich jetzt auch mit Adjo arbeite im Thema Mobile Gaming. Solche Fragen sind da eher bei den größeren Firmen das Thema und nicht der technische Integrationsprozess an sich. Das ist wir haben jetzt dieses Jahr über die Lösung über 200 Millionen Nutzer gesehen weltweit. Das ist auf so einer Skala ausgerollt und auch technologisch skaliert. Das funktioniert sauber.
Nice. Ja. Gewinnt ihr selber Erkenntnisse aus dieser Vielzahl von Installationen, von Datenquellen, die euch dann wiederum irgendwie Input geben, wieder was an eurem eigenen Geschäftsmodell zu bauen, weitere Firmen zu gründen?
Also so, man kann sagen, so ist ein bisschen die Firma 3 entstanden, die aktuell dritte Firma in der App-Like-Gruppe Sunday. Die bauen selber Mobile Games und helfen externen Studios dabei, Mobile Games zu publishen. Im Bereich Hyper-Casual Games, das sind Spiele, die man in 5 bis 7 Sekunden versteht und so nebenbei an der Bushaltestelle spielt. Also nichts, was High Effort und irgendwie erlaubt, keine Strategie, sondern Zeitvertreib. Ja? Mhm. Und wir haben schon über sowohl unsere Akquise-Tätigkeiten, also im Sinne von User-Akquise bei Just Dice, die Nutzergewinnung für unsere Loyalty-Apps, als auch unsere Integration bei Adjo mit externen Apps gesehen, dass das einfach ein riesen Reichweiten-Thema ist. Dass was man über diese Hyper-Casual-Games an Reichweite bekommt, stellt alles andere in Schatten, was in irgendeiner anderen Gaming- oder App-Kategorie passiert. Also wir reden hier, wenn man ein Spiel hat, was im Content gut ankommt bei Menschen, dann schafft man es ohne weiteres, eine Woche nach Launch 5 Millionen Nutzer am Tag zu akquirieren, die das nutzen. Ja. Dieses Reichweitenpotenzial ist sehr enorm und das haben wir so ein bisschen gelernt über die Marktkontakte, die wir hatten, die Datenpunkte, die wir gesehen haben, über unsere Integration, haben dann gesagt, so ein bisschen wie Netflix das gemacht hat, wenn ich selber die Reichweite habe und selber eine Monetarisierung habe, dann macht es doch auch Sinn, selber Content zu bauen. Mhm. Und das haben wir mit Sunday als ersten Schritt gemacht. Das war damals noch nicht so durchdacht, was das genau für Spiele sind und wie man das macht. Das hat dann damals insbesondere der Christoph Sachsenhausen, der Geschäftsführer, den wir dafür reingeholt haben in die Firma, analysiert, uns erklärt und gesagt, lass uns mal auf Hyper-Casual-Games fokussieren, weil das auch aus euren Datensätzen doch am meisten Sinn ergibt.
Ja, mega schlau. Cool. Und gibt es noch eine weitere Firma? Sind wir schon bei drei?
Also aktuell gibt es drei Unter-GmbHs im Sinne von Tochtergesellschaften. Wir haben eine vierte Business-Unit, die wir in der Firma ausgründen werden nächstes Jahr. Das ist Just Track. Just Track ist ein Tool, das wir bei Just Dice und Sunday heute schon nutzen, um Nutzerakquise zu betreiben für Apps. Das heißt, ich habe ein Dashboard, über das ich Kampagnen anlegen kann in den relevanten Marketingkanälen, also Facebook, Google, im App-Bereich sind noch relevant, Unity, AppLovin, IronSource, Wangle und ein paar mehr. Ich habe ein Dashboard, über das lege ich Kampagnen an, über das kann ich Creatives hochladen, über das wird meine Attribution geklärt, also welcher Nutzer kam aus welchem Werbekanal, so ein bisschen, was auch die Firma Adjust in Berlin macht. Da ist das Thema ROI-Measurement, also welche Werbekanäle sind am profitabelsten für mich und Anti-Fraud, also ist das wirklich echter Traffic, den ich hier akquiriert habe oder nicht, abgebildet. Und das ist heute im Markt über verschiedene Tools vor allem dargestellt, die ich mir hinzukaufen muss, über recht teure Lizenzgebühren. Wir haben von vornherein gesagt, das Thema wollen wir in-house own, um wirklich an den Daten selber zu sitzen und Optimierung treiben zu können, auch wenn das relativ viel Geld kostet, dieses Team zu betreiben als Asset. Es war es aber in jedem Fall wert. Und darüber Vision, ein Dashboard, über das ich alles tun kann, um Nutzer zu akquirieren für Mobile Apps. Und das nutzen wir intern für Sunday und Just Dice schon ermöglicht dann eine enorme Effizienz. Wir haben da bei Just Dice, glaube ich, 4 Leute im Marketing sitzen, User-Akquise, bei Sunday gerade 2 und über diese Teams wird weltweit die Akquise für diese Apps betreut. Und dieses Tool wollen wir potenziell ab nächstem Jahr auch extern anbieten als Softwaregeschäft für externe Firmen.
Worüber ich aktuell sehr viel stolper, auch wenn ich mit Unternehmen spreche, die ebenfalls sehr viel im IT- oder im Tech-Bereich machen, gleichzeitig sehr stark gewachsen sind, alle machen sich gerade die Gedanken über ihr Organisationsmodell. Ne? Schaffen sie Product-Teams, schneiden quasi ihre Teams anhand der Wertschöpfungskette oder der Customer Journey, setzen über Product Owner, Chief Product Owner entsprechend ein, oder bleiben sie in der klassischen Linienfunktion und denken funktional. Ne? Es gibt hier irgendwie die Tracking-Leute, es gibt hier die Marketing-Leute und hier die Tech-Leute und so weiter. Letzten Endes ist es, glaube ich, sehr, sehr individuell, muss sich jeder im Endeffekt überlegen. Für mich gibt es immer die kleinste Ebene, sind die Capabilities. Also wenn du deine ganze Firma schüttelst, kommen halt irgendwie 100 Capabilities unten raus. Und die musst du im Endeffekt so zusammensetzen, dass die halt mega Spaß dabei haben, zusammenzuarbeiten, möglichst effizient und schnell sind. Und trotzdem kommen ja so klassische Themen auf, wer redet denn jetzt mit wem? Also was ist dann dein Board von den Menschen, die du zusammensetzt, um zu überlegen, was ist die nächste Firma? Oder wie schafft man die Synergien und so weiter? Vielleicht, da stecken jetzt zwei Fragen in deine Richtung drin. Was sind eigentlich so die Hauptcapabilities, die ihr in eurer Company braucht? Ist da eigentlich Mangelware? Wie schafft ihr da zu wachsen? Und B, welche Menschen oder Capabilities bringst du regelmäßig auch zusammen, damit diese Synergien im Endeffekt auch entstehen?
Also vielleicht in der Größenordnung, das hilft, glaube ich, zur Einordnung. Wir sind aktuell in allen Firmen gemeinsam 120 Leute und wollen nächstes Jahr knapp verdoppeln auf 250, wäre gut. Jedenfalls haben wir den Stellenbedarf dafür da. Also es ist inzwischen dann auch schon ein Haufen, den man managen muss. Von der Umsatzgrößenordnung dieses Jahr über 120 Millionen Euro Umsatz und auch das wollen wir nächstes Jahr mehr als verdoppeln. Also da ist inzwischen schon ein bisschen ein Rad am Laufen, was man auch am Laufen halten muss. Ich glaube, die Kern-Capabilities sind zwei, die unsere Firma braucht. Das eine habe ich eben schon gesagt, Produkt und Technologie. Das heißt, wir brauchen Dinge, die höhere Werbeerlöse generieren für unsere Partner, die Games erfolgreicher machen oder die mehr Reichweite in Loyalty-Apps bringen. Also das Produkt muss immer besser sein. Und deshalb haben wir deutlich über 50% in Produkt- und Softwareentwicklung hier arbeiten. Das ist auch ein bisschen UX und Frontend, aber im Kern Backend-Datenoptimierung und Serverskalierung, DevOps. Also da ist eben recht viel Traffic auf dem Thema, das auch gut gemanagt werden muss. Das ist, glaube ich, der eine Kernskill. Der andere Kernskill ist, wir müssen im Grunde schaffen, die beste People-Struktur zu bauen in Deutschland. Weil, was ich eben gesagt habe, natürlich müssen wir Sales und Marketing gut machen. Sunday muss der tollste der tollste Game-Publisher werden weltweit. Edge muss der Go-To-Partner werden, um deine App zu monetarisieren. Just Track die Lösung, die ich nutze, wenn ich User-Akquise für Apps betreiben möchte. Das ist aber am Ende Execution und managebar. Ich glaube, daneben ist viel entscheidender, was du gerade gesagt hast, dass man ein Organisationsmodell findet und eine People-Struktur, in der Leute sehr lange arbeiten wollen und Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist bei unserem Geschäft, glaube ich, recht dankbar auch wieder, weil wir diese dezentrale Struktur haben, dass jede Company nur so bis 70, 80 Leute wächst und wir dann eher eine neue Company gründen würden, weil in diesen kleineren Units eben auch das Ownership größer bleibt zur Sache und jeder auf die eigene Firma einen großen Impact haben kann und ich nicht Teil werde von einem immer größer werdenden Konstrukt, wo ich am Ende gar nicht mehr weiß, was mache ich da eigentlich. Und in diesem Zuge ist, glaube ich, für uns das eher das Organisationsmodell nicht funktional, sondern eher aufs Thema, also die Vision würde man das wahrscheinlich in der BWL-Lehre nennen, dass ich eher nach Themen strukturiere und nicht nach Funktionen. Wobei das eben nicht dogmatisch ist, sondern ich bin davon überzeugt aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass du musst immer das Organisationsmodell bauen als Gründer oder Geschäftsführer, das zur Firma im richtigen Moment passt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das in 12 Monaten anders ist. Mhm. Und wir haben bei Sunday bis vor einem Jahr irgendwie 10 Leute gehabt, inzwischen deutlich mehr. Ist eine ganz andere Nummer als 70 Leute bei Just Dice. Und man muss immer gucken, was passt in welche Phase rein, und anpassen. Also ein Modell überzustülpen und das hält für 5 Jahre, habe ich nicht gesehen, dass das gut funktioniert. Und wenn man, glaube ich, diesen dogmatischen Druck rausnimmt, ich muss das eine gute Modell finden, entwickle ich jetzt Scrum oder Agile, ja, sondern sich eher zu überlegen, wie ist gerade die Situation, so machen wir es jetzt und dann gucken wir in 6 bis 12 Monaten mal, ob es immer noch Sinn macht.
Mhm. Wo holst du dir deine Inspiration für fachliche Themen, als aber auch organisatorische? Schaust du dir andere Unternehmen an? Reist du viel durch die Gegend? Ist ein gutes Netzwerk?
Ja, also ich lese viel. Jetzt reisen die letzten 2 Jahre sowieso ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, Lesen und Gespräche sind 2 sehr gute Hebel in einem angemessenen Maße. Ich finde jetzt heute, ich bin selbst auch recht aktiv, LinkedIn ist wirklich eine gute Plattform, um auch da Einstiegscontent zu finden, wie andere Leute Dinge machen im Sinne von Inspiration. Und da gibt es einfach sehr viel auch verfügbare Ressourcen, zum Beispiel nutzen intern ein Tool für Mitarbeiterbefragung, das heißt Piken, das schickt jede Woche einen anonymen Survey an Mitarbeiter und die können in 5 Fragen kurz sagen, wie geht's ihnen? Und das bekomme ich aggregiert einmal, kann ich mir jeden Tag angucken, aber schaue ich mir einmal im Monat an, wie sind so die Zufriedenheiten in verschiedenen Bereichen der Firma. Und wenn du da ein Thema hast, zum Beispiel du merkst, in Firma X ist irgendwie Accomplishment ein Thema, die Leute haben nicht das Gefühl, sie erreichen gerade noch was, dann ist da auch gleich so, sind da Ressourcen, wo man sich einlesen kann, wie schaffe ich stärkeres Accomplishment von Leuten. Also es ist sehr schlau gebaut und das nutze ich auch. Ja. Genau, daneben Gespräche. Ist immer gut, sich 1-2 Mal die Woche rauszusuchen, mit anderen Leuten zu sprechen, einfach um eine andere Perspektive zu kriegen. Ich versuche das wirklich aktiv zu machen und schreibe wirklich Leute auf LinkedIn an, von denen ich mal was gehört habe. Hast du einfach mal Lust, dich auszutauschen und das machen eigentlich immer alle, das ist ganz gut. Und dadurch kriegt man immer eine gute Perspektive und nochmal, wie man Sachen anders sehen kann. Geschäftsstrategisch, was fürs Produkt sinnvoll ist, aber auch für die Company.
Ja, ich finde auch, das ist eine andere Kultur als noch vor irgendwie 10 Jahren. Vor 10 Jahren wollte keiner mit dir reden, weil er das Gefühl hat, du klaust ihm seine Idee und bist dann schneller. Und heutzutage alle, die noch da sind, haben eine gewisse Souveränität, ne, und sind erwachsener geworden und stehen einfach so fest auch hinter ihren Themen, dass dann der Austausch als notwendig erachtet wird. Weil man sich da tatsächlich, es gibt über unsere Themen keine Fachbücher, ne? Und wenn, dann sind sie in 6 Monaten veraltet. Das Wissen ist halt einfach tagesaktuell, dass du dir halt irgendwo aufsaugen musst.
Ja. Ich meine, ich habe damals so mit Inspirator sicherlich im Studium, was das Thema Gründen näher gebracht hat, war sicherlich auch Tarek. Der hat damals bei uns in der Uni einen Vortrag gehalten, den ich gesehen habe. Und da war ein Hauptthema, über das er gesprochen hat, teile einfach deine Ideen, dieses deutsche Ego von ich behalte das, weil dann sonst kopiert mir einer diese tolle Idee. Es ist halt, wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, das muss ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist halt, man merkt, dass das völliger Quatsch ist, weil 99% in der Execution liegt. Mhm. Und wenn man da gut executet, dann kann man wirklich sehr viel auch teilen, weil man immer mehr davon hat zu teilen, als es nicht zu tun.
Hilft dir die Bertelsmann-Gruppe so im Hintergrund. Also geben auch die Impulse, Strukturen, Support in der Skalierung.
Also generell ist die Bertelsmann-Kultur selbst sehr dezentral. Also Bertelsmann an sich hat ja kein operatives Geschäft mehr, sondern ist eigentlich auch eine Gruppe und hat mit RTL und Penguin Random House, dem größten Book-Publisher der Welt, dann irgendwie Erwartung, Servicegeschäft und so weiter. Also viele verschiedene Units und das sind sehr viele unabhängige Unternehmen und Unternehmer, die sich so treffen. Ja, nehme ich das wahr. Das ist halt mal ganz nett, weil du irgendwie siehst, dieser CEO von dieser Buchfirma, der, ich weiß nicht genau wie viel, 2 Milliarden Buchumsatz managt, was macht der eigentlich gerade so? Da hat man mal Einblicke ein bis zweimal im Jahr und auch im Sinne von Inspiration sieht mal, was passiert da. Aber für uns als Gesellschafter, also Bertelsmann hält durch Kunonja 80% an der Applied-Gruppe, Carlo und ich jeder 10. Es ist ein sehr guter Gesellschafter, weil wir dort eher auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Also wir haben nicht so diesen, wir müssen in 3 Jahren verkaufen Case, sondern wir haben auch ein bisschen Ruhe, strategisch Dinge zu tun haben ein Umfeld, wo uns ja jetzt top-down keiner reinredet und sagt, so betreibt man App- und AdTech-Geschäft, sondern eher eine Dankbarkeit da ist, dass wir zeigen, wie man sowas macht und dann natürlich, wenn die Renditen ganz am Ende des Tages stimmen, das ist das Ziel. Aber auf dem Weg haben wir eine hohe Unabhängigkeit. Und ich merke oft im Vergleich zu sowohl anderen Gründern als auch vielleicht auch Angestellten, mit denen ich spreche, dass unser Setup eigentlich sehr gutes in der Mitte ist, weil es fühlt sich erstmal unabhängiger an, wenn ich irgendwie am freien Markt unterwegs bin und irgendwie vielleicht Investoren mit in meiner Firma habe. Aber oft ist es eben so, dass ich den ganzen Tag dann nur damit verbringe, meine nächste Finanzierungsrunde vorzubereiten, alle Investoren mit ins Boot zu holen und was ich mir mal als Unabhängigkeit vorgestellt habe, ist es am Ende nicht mehr. Und angestellte Leute im Konzern haben vielleicht eher das Gefühl, sie sind sehr beschränkt in dem, was sie tun können. Und bei uns, wir haben eine maximal inhaltliche Unabhängigkeit, einen großen finanziellen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, um auch zu investieren in die Zukunft. Und eben auch als Mitgesellschafter natürlich relevante Rechte, dass mit der Firma auch die relevanten Dinge nur gemacht werden können, wenn Carlo und ich mit im Boot sind. Und ich finde, das ist so. Cool. Wenn man nur einen Gesellschafter überzeugen muss für die Zukunft und nicht 10, macht das viele Dinge auch einfacher.
Ja, ja, absolut. Meine letzte Frage für heute, würdest du dich klonen können? Was würdest du dann für Unternehmen aufbauen oder in welche Bereiche würdest du noch einsteigen, neben dem, was du jetzt schon tust? Du warst ja bei Gruner und ja in der Situation, du hast immer diese Businesspläne gesehen und dachtest, boah, geil, das will ich auch. So, was siehst du links und rechts mal auf LinkedIn? Ganz spontan.
Also ich glaube, zwei Richtungen. Es ist natürlich schwer, wenn man irgendwie 120% in seinem Thema drin ist, dann denkt man darauf rum, wie mache ich das größer. Ja, und man hat irgendwie gar nicht emotional die Kappa, irgendwie jeden zweiten Tag zu sagen, jetzt würde ich noch das machen. Ich glaube aber in der Tendenz sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine skaliert gar nicht und das andere vielleicht schon. Ich glaube, was mir wahrscheinlich irgendwann liegen würde, ist wirklich Mentoring zu machen, vielleicht Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, zu helfen. Vielleicht dafür ein Geschäftsmodell zu finden, dass ich an irgendwelchen Unternehmensverträgen partizipiere für gutes Coaching, dann skaliert es vielleicht doch ein bisschen, aber eher, ich glaube, es wird mir sehr viel geben und Spaß machen, Sachen zu teilen, ohne daraus eine riesen Firma aufzubauen. So, das könnte für mich ein sehr relevanter Lebensinhalt, glaube ich, sein, so für die zweite Lebenshälfte. Mhm. Das andere, was ich schon interessant finde, sind Content-Geschäfte. Also ich finde total toll, was Freeletics gemacht hat im Sportbereich, Asana Rebel im Yoga. Es gibt eine andere Yoga-App, ich glaube von der Firma aus Hongkong, die gerade ungefähr mein ganzer Bekanntenkreis nutzt, die heißt einfach Yoga, die haben, glaube ich, den Namen gekauft. Die machen unheimlich guten Machine Learning-basierten Content und machen deine Stunde immer genau so, dass sie gerade ein bisschen schwerer ist als das, was du kannst, so dass du immer beibleibst. Und das ist halt ein Geschäftsmodell, wo du über Content dafür sorgst, dass Leute irgendwie eine coolere Experience haben, die auch gesund ist und irgendwie vielleicht zu Sport führt. Also da in dem Sinne die Welt besser macht und gleichzeitig die Skalierungspower nutzt von Apps und das technologisch macht über kluge Algorithmen, um diese Experience besser zu machen. Und das finde ich so als Gesamtpurpose ganz cool. So diesen Sinn aus den Alltag von Leuten besser machen plus dann eben trotzdem diese enorme Skalierungspower von Internet oder von Mobile-Apps zu nutzen.
Ja, nice. Cool. Das waren doch zwei sehr klare Antworten. Das ist nicht so leicht. Mega cool. Jonas, herzlichen Dank. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Bin ganz beeindruckt, was ihr da beide für ein tolles Unternehmen aufgebaut habt. So von dem, was ich mitbekomme am Markt, sind das wirklich auch sehr, sehr fortschrittliche, sehr people-nahe bezogene Gedanken. Ja? Insbesondere, dass du gesagt hast, man muss Produkte exzellent exekuten, aber letztendlich musst du halt einfach eine geile Organisation bauen, wo du sehr, sehr schlaue Leute um dich herum hast, die motiviert die Themen treiben. So, ne? Und dann davon bin ich auch total überzeugt. Das war sehr, sehr schön herauszuhören heute. Cool.
Vielen Dank. Dann auf bald.
Auf bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.